heute am Sonntag. Sina Peschke trifft Eckhard von Hirschhausen.
Ja, der lustigste und zauberhafteste Arzt Deutschlands. Ist das schön? Schönen guten Morgen, Herr von Hirschhausen.
Guten Morgen. So früh schon Komplimente.
Ja, ne?
Gut, dass das Hörfunk ist und nicht Video.
So bin ich. Könnten Sie uns vielleicht bitte gleich mal einen Kaffee zaubern? Also Sie haben ja schon einen, nur ich nicht.
Ich trinke einen und ich hoffe, unser Gespräch ist anregender als Koffein.
Ich bin froh, dass Sie sich das heute angetan haben, Herr von Hirschhausen.
Ja, ein Vergnügen.
Die Ehrlich Brothers haben mir mal aus einem 20-Euro-Schein einen 100er gemacht. Können Sie sowas auch?
Das kann ich auch, tatsächlich. Weil erstens, die Ehrlich Brothers sind langjährige Freunde. Wir haben zusammen beim Magischen Zirkel begonnen, unsere Karrieren.
Ja.
Und ich habe im Live-Programm auch noch ein bisschen Zauberei drin. Aber inzwischen verlege ich mich ja sehr stark auf das Thema Klimawandel und Gesundheit und schreibe darüber und habe eine eigene Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und interessanterweise war ich neulich wieder bei den Ehrlichs in der Show zu Gast. Und da haben die einen Baum gezaubert und dann haben wir uns verabredet, 10.000 neue Bäume zu pflanzen, als ein Zeichen, dass das, was die Natur kann, eigentlich der viel größere Trick, das größere Wunder ist. Nämlich die Natur kann aus etwas Unsichtbarem, wie dem CO2, dem Kohlendioxid, etwas Sichtbares machen, einen Baum. Und da kommen unsere menschlichen Tricks lange nicht ran.
Also ich muss Ihnen bescheinigen, Sie sind wirklich wach. Darüber reden wir heute noch ganz ausführlich in den nächsten 2 Stunden. Aber ich will trotzdem noch mal bohren. Welche Tricks haben Sie denn so noch auf Lager, wo Sie sagen, das verlerne ich nie? Zaubertricks.
Ich mache zum Beispiel so einen Seiltrick. Das ist ein Klassiker unter den Zauberern. Und ich habe dann für mein Bühnenprogramm über die Endlichkeit dieses Seil, was mal zerschnitten und dann plötzlich wieder ein Ring ist, dahingehend kommentiert, dass wir unserer Vorstellung ja oft Zeit auch als etwas Lineares sehen. Also es hat einen Anfang und Ende, wie ein Seil. Und eigentlich ist die Zeit etwas Zirkuläres, nämlich ein Kommen und Gehen, ein Stirb und Werde. Und darüber kann man dann mit so einem Zaubertrick die Menschen wirklich eher ins Staunen und ins Lachen und ins Nachdenken bringen, als nur mit Worten allein. Und deswegen habe ich auch Musik dabei. Also die Verzauberung spielt in all meinen Büchern und auch in den Bühnenprogrammen eine Rolle. Und das habe ich gelernt als kleiner Junge mit der Magie, mit der Täuschungskunst.
Genau, und ich weiß das auch von meinem Sohn, man muss ja auch wahnsinnig lange üben, bis man so einen Zaubertrick wirklich drauf hat. Da vergehen ja, also bei uns waren es Monate. Wie war es bei Ihnen?
Es waren Jahrzehnte. Also wenn ich heute vor eine Kamera gehe fürs erste deutsche Fernsehen, dann habe ich relativ wenig Lampenfieber und das habe ich nur der Tatsache zu verdanken, dass ich halt sehr, sehr viele Jahre Auftritte geübt habe vor Menschen. Erst vor Kindergeburtstagen und dann vor Gemeindefesten und irgendwann dann eben auch im Varieté und dann mit einem eigenen Tourprogramm. Aber sowas fällt nicht vom Himmel. So eine Lockerheit ist hartes Training und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Erntezeit für all die Dinge, die ich mal in verschiedenen Genres und Tätigkeiten angefangen habe, die machen im Rückblick plötzlich alle Sinn.
Und jetzt wäre ja auch rein theoretisch die Zeit dafür, das noch ein bisschen zu üben, aber Sie schreiben lieber Bücher, darüber reden wir heute auch noch. Aber erstmal wollen wir Sie richtig kennenlernen und auch verstehen lernen, denn so viele unterschiedliche Jobs wie Sie haben nur wenige. Zauberkünstler, Arzt, Kabarettist, Comedian, Bestseller-Autor. Und ist das auch die richtige Reihenfolge?
Für mich ist das gar nicht die spannendste Frage, ob das sozusagen das eine oder das andere ist. Im Kern kreise ich schon seit vielen, vielen Jahren um die große Frage, was ist gesund? Was kann jeder von uns für seine eigene Gesundheit tun? Und da sehe ich eben Gesundheit nicht nur als körperliches Phänomen, sondern auch immer als Seele. Meine erste Stiftung hieß ja Humor hilft heilen, oder so heißt sie immer noch. Die geht auch weiter. Mit den Clowns im Krankenhaus ging das mal los. Und da haben wir viel für die seelische Gesundheit von Pflegefachkräften gemacht. Und jetzt heißt meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil die viel größere Frage ist, wie halten wir sozusagen die Erde gesund, weil es gesunde Menschen nur auf einer gesunden Erde gibt. Und so gesehen verändern sich zwar die Darstellungsformen und auch die Verabreichungen sozusagen medizinisch.
Ja.
Mich gibt es dann eben in verschiedenen nicht als Tablette, aber eben als Bühnenkünstler oder als Buchautor oder eben auch jetzt im Hörfunk. Nur nicht als Zäpfchen, das lege ich mir noch auf.
Das heißt aber wiederum auch, dass Sie sich in Ihrem Leben oder dass Sie in Ihrem Leben das Glück haben, sich wunderbar ausprobieren zu können. Ist Ihnen das bewusst?
Da bin ich jeden Tag dankbar für. Also ich empfinde das auch nicht als Arbeit, weil viele Leute wundern sich ja, Mensch, der Hirschhausen, der ist ja überall und wie viel arbeitet der eigentlich am Tag? Und Arbeit ist das falsche Wort. Ich empfinde es tatsächlich als eine Berufung, wenn man das so will. Und auch als eine Verantwortung, wenn mehr Menschen zuhören, dann habe ich schon das Bedürfnis oder den Wunsch, ihnen was zu erzählen, was erstens wissenschaftlich fundiert ist und zweitens verständlich und drittens auch relevant. Und da kann ich gar nicht anders, als mich weiterzuentwickeln über die Jahre und auch gleichzeitig jetzt eben dem größten und dicksten Brett, was wir vor der Nase haben, nämlich der Klimakrise, meine Aufmerksamkeit und meine Möglichkeiten zu geben, das in die Breite der Bevölkerung zu bringen, auch in solchen Sendungen wie heute.
Genau, und ich habe beobachtet, wenn man Sie fragt, was machen Sie eigentlich beruflich, dann antworten Sie immer zuerst mit Arzt, weil man es da leichter hat. Ne? Ist es nicht so nach dem Motto, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch?
Naja, das ist schon eine Profession, die einen prägt, ein ganzes Leben lang. Ja. Und natürlich bin ich nach wie vor im Herzen Arzt geblieben, auch wenn man dafür nicht in der Klinik oder der Praxis arbeiten muss. Aber der Grund der hippokratischen Ehre ist ja mehr zu nutzen als zu schaden. Und wenn man sich klar macht, und da ist Corona natürlich auch ein tolles Beispiel, dass der große Hebel nicht in dem Beatmungsgerät liegt, sondern in der Verhinderung von Infektionen, versteht man auch, was mich schon lange antreibt, nämlich das, was man Public Health nennt oder Global Health, also öffentliche Gesundheit oder auch globale Gesundheit, das ernster zu nehmen. Und das ist tatsächlich mir selber auch erst die letzten Jahre bewusst geworden, wie wichtig Kommunikation, wie wichtig Gesundheitskompetenz ist, wie wichtig zum Beispiel auch die Frage ist, erkenne ich Fake News, erkenne ich Unsinn im Netz? Also das sind alles Dinge, die indirekt einen riesen Hebel haben, ob Menschen sich gesund verhalten oder krank werden.
Wir haben ja heute mal die Rollen getauscht, Herr von Hirschhausen. Sie waren auch schon mal Talkshow-Moderator, und zwar mit Bettina Tietjen damals beim MDR. Welche Seite fühlt sich jetzt für Sie besser an?
Ach, ich schätze immer ein kollegiales Gespräch unter Ärzten oder unter JournalistInnen. Ja. Und 5 Jahre habe ich das gerne gemacht mit Bettina Tietjen, spannende Leute zu interviewen. Ich bin nur irgendwann an die Grenze gekommen, was in so einem Format möglich ist. Ich hatte immer den Wunsch, eben nicht nur das Unterhaltsame, sondern auch das Relevante und das Ernsthafte da mit reinzubringen. Und seit ich eben nicht mehr diese Form habe, sondern klare Unterhaltungssendungen wie Quiz des Menschen oder auch Frag doch mal die Maus, kann ich eben auf der anderen Seite auch in den Dokumentationen, die ich mache, wo ich zum Beispiel auf der Corona-Intensivstation war, auch eine ganz andere Seite von mir zeigen. Und das ist mir persönlich irgendwann wichtiger geworden, als weiter die Schauspieler zu fragen, wie war die Stimmung am Set?
Apropos,
Sie wissen, was ich meine.
Ich weiß ganz genau, was Sie meinen. weil Sie gerade Ihre Reportage angesprochen haben, wo Sie Impfproband waren. Sind Sie jetzt nun geimpft oder nicht? Wissen Sie es?
Ich weiß es inzwischen. Ich bin es nicht. Weil für die Wissenschaft braucht es immer eine Placebo-Gruppe und die wird zugelost. Und ich hatte das Pech, in der Kontrollgruppe zu sein. Aber sobald die Studie vorbei ist, und das wird in diesem Sommer noch der Fall sein, werden wir Impfprobanden, die in der Kontrollgruppe waren, auch ein Impfangebot bekommen.
Ich komme trotzdem noch mal auf die Talkshow zurück. Da ist es nämlich auch passiert, dass Sie mal sprachlos waren, wenn es auch das einzige Mal gewesen war, aber es war unvergesslich. Sie wissen ja, wie es ist, man bereitet sich natürlich auf so ein Interview vor, man guckt hier, man guckt da. Und es war so schön, diese Geschichte, wo Sie die Sprache verloren haben. Wissen Sie es noch? Verstehen Sie Spaß?
ich hab zweimal so die Sprache schön. Verloren. Einmal hatten wir einen Zen-Mönch da, da haben wir gesagt, wir machen mal eine Talkshow mit einer Minute Stille. Das war das eine, aber Sie wollen natürlich auf die andere Geschichte hinaus,
ja, genau.
Wo ich verladen wurde von Guido Kanz.
Ja, genau. Da hatten Sie das erste Mal, glaube ich, in Ihrem Leben und vielleicht auch das letzte Mal im Fernsehen einen hochroten Kopf. Ich habe mich köstlich amüsiert. Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz die Geschichte, weil ich schaffe das nicht. Ich muss so viel lachen.
Ja, es ist tatsächlich einer der Hits bei YouTube. Allerdings muss ich sagen, dass mein Hashtag Maske auf Video auch viele Millionen geguckt haben. Oder auch die Erklärung, warum schlaue Frauen mit den Männern, die übrig sind, auf dem Heiratsmarkt nichts anfangen. Aber diese Geschichte mit Isabel Varell war tatsächlich so, dass sie als Fake-Gast bei mir in der Runde saß und dann aufdrehte und anfing wirklich verrückt zu agieren und mir um den Hals fiel und mich küssen wollte und alles Mögliche. Was man nicht weiß, wenn man das sieht, ist, dass in dieser Woche ausgerechnet meine Kollegin Bettina Tietjen angeschuldigt wurde, nicht genug auf einen Gast aufgepasst zu haben.
Aha.
Das war eine Frau, die interviewt werden sollte, die war offensichtlich betrunken. Dann ging es darum, muss der Moderator für seine Gäste sozusagen Verantwortung übernehmen. Und das hatte ich im Hinterkopf. Und das ist natürlich, Sie haben gesagt, einmal Doktor, immer Doktor. Bei mir im Kopf bin ich alle Differentialdiagnosen durchgegangen. Ich dachte, was hat die für Drogen genommen? Was genau. hat die für ein Problem? Muss ich jetzt sozusagen die Sendung abbrechen und erstmal mit der unter vier Augen sprechen, was ja eine ärztliche Situation wäre, unter ja. Schweigepflicht. All das hatte ich im Hinterkopf und ich kam natürlich nicht auf das Naheliegendste, dass es mir hätte auffallen müssen, dass der Regisseur und Bettina Tietjen nicht eingeschritten sind. Normalerweise wäre das ja deren Job, ja. das zu unterbrechen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Aber da stand ich echt auf dem Schlauch. Und
kann sie wenigstens gut küssen oder nicht?
So weit kam es nicht. Das möchte ich auch meiner eigenen Frau gegenüber die Wahrheit sagen. Isabel hat sich später bei mir entschuldigt und gesagt, wie schwer ihr das fiel. Sie hätte es gerne viel subtiler gemacht, aber die Redaktion wollte das sozusagen auf die 12.
Ja, genau. Da können Sie mal sehen, welche Vorteile so ein Interview wie jetzt über Internetleitung am Ende haben kann.
Also, ja. Ja, wir bleiben auf Social Distance.
Ja, genau. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, Talkshows, Reportagen, Quizshows, zum Beispiel Frag doch mal die Maus. Und eins fällt aber bei Ihnen wirklich immer auf. Sie haben ein Talent, den Leuten die Welt zu erklären, ohne dabei so mit dem Zeigefinger belehrend so durchs Haus zu kommen. Das ist wirklich bewundernswert. Das ist bei Ärzten nicht immer so. Ist das bei Ihnen Zufall oder gewusst wie?
Na, zum einen habe ich sozusagen zwei Talente meiner Eltern geerbt. Meine Mutter ist pädagogisch sehr versiert, mein Vater naturwissenschaftlich und so habe ich früh verstanden, dass Wissenschaft alleine nicht funktioniert, man muss sie auch vermitteln und erklären können. Mhm. Und dann half mir natürlich auch die Tatsache, dass ich jahrelang auf der Bühne aufgetreten bin, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie baut man Spannung auf, wie baut man eine Pointe auf, wie kann man auch Widersprüche in sich lustig machen. Also in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, habe ich auch Teile von dem Bühnenprogramm dann auch wieder eingebaut. Zum Beispiel geht es ja darum, dass Menschen weniger Fleisch essen sollten, als wir es im Moment tun. Wir essen viel mehr, als uns gut tut und natürlich ist die Fleischproduktion auch echt ein riesen Klimakiller. Vielleicht kommen wir später noch auf die Details, aber nur um eine Idee zu geben.
Ja.
Nun teilt sich die Welt ja dann ganz schnell sozusagen ideologisch in zwei Lager. Die einen sind so extrem vegan und die nerven einen total, weil man das Gefühl hat, die sind ein ständiger Vorwurf an einen selber, wenn man das nicht so in der Reinkultur hinkriegt. Und ich bin da viel kompromissbereit und sage, Mensch, zwei Mahlzeiten am Tag ohne tierische Produkte, eine Mahlzeit ist, was dir schmeckt, ist, was du willst. Und darauf könnten sich 80% der Leute schnell einigen. Das heißt, wir müssen aufhören, sozusagen Dinge immer in so Schwarz-Weiß-Kategorien zu unterteilen in der Klimakommunikation. Und jetzt kommt die Pointe, die ich mir dazu einfallen ließ, weil um einen Rind wachsen zu lassen, muss man ja sehr viel mehr füttern, als man später an Wärme und an Kalorien, an Energiegehalt im Fleisch zurückkriegt. Und der Rest bleibt ja irgendwo. Das ist Gülle, das ist Pupse, das ist Rülpse, das ist Treibhausgas pur. Kurzum habe ich mir vorgestellt, wie wäre es, wenn man an der Supermarktkasse für jedes Kilo Fleisch ab sofort so ein 20 Liter Eimer Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann muss man selber dafür sorgen, wohin der Scheiß im wahrsten Sinne kommt. Und dann sagt die Kassiererin, wussten Sie nicht, das gibt es jetzt im Doppelpock, das haben Sie mit verursacht, das haben Sie mitgekauft. Viel Spaß beim Grillen. Und mehr Leute würden automatisch weniger Fleisch essen.
Da haben Sie wahrscheinlich sogar recht. Haben Sie schon mal ausprobiert?
Nee, aber ich träume davon, dass ich das mal als Sketch drehe.
Ja. Jetzt haben wir eine ganze Menge oder eine ganze Weile über Ihre guten Seiten gesprochen, aber wir wissen ja auch, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Wie ist es bei Ihnen als Arzt? Wo sind Ihre Schwachstellen, wo auch guter Rat nicht hilft?
Na, ich bewege mich viel weniger, als ich sollte. Man sagt ja immer, Sitzen ist das neue Rauchen und ich sitze viel, erst recht in Corona-Zeiten. Ich darf im Moment nicht auf Tour gehen, was mir sehr leid tut, nicht nur für mich und die ZuschauerInnen, aber natürlich vor allen Dingen auch für meine Crew, die an dieser Stelle auch ganz herzlich gegrüßt sei. Und das ist auch wirklich der vergessene Teil in der Corona-Pandemie. Die einen arbeiten sich zu Tode, die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte. Und die anderen können das, was sie eigentlich super können, im Moment nicht einbringen. Und das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, das ist somit das Schwierigste für uns Menschen.
Mhm. Sie haben am Ende Ihrer Reportage über das Impfen, haben Sie gesagt, auch wenn im Moment viel gemeckert wird, ich möchte gerade in keinem anderen Land wohnen als in Deutschland, sowohl wegen der medizinischen Versorgung als auch um die Freiheit der Diskussion um den richtigen Weg. Das war im Februar. Sehen Sie das heute noch genauso?
Na klar. Also das ist sehr, sehr kleinkariert, was wir im Moment diskutieren, im Sinne von, wer hat wo gerade die Nase vorn. Und alles hat zwei Seiten. Wenn Israel so schnell war mit dem Impfen, dann deswegen, weil sie die Daten komplett verkauft haben. Wenn Russland schneller ist, dann liegt es daran, dass sie nicht wissenschaftlich wirklich geprüft und zugelassen haben, ihren Wirkstoff. Wenn die USA vorne sind, dann haben sie das auch bezahlt, sozusagen mit einem Monopolmacht. Und ich bin ein großer Fan von der globalen Gesundheitsperspektive, die sagt ganz klar, diese Pandemie ist erst dann vorbei, wenn 75% der Weltbevölkerung geimpft sind. Und während wir uns sozusagen mit den paar Ländern vergleichen, die schneller sind als wir, sollten wir verdammt nochmal glücklich sein, zu den Ländern zu gehören, wo das viel besser läuft als in 130 anderen Ländern, von denen man in den Nachrichten nie was hört.
Lassen Sie uns noch mal kurz ein bisschen zurückschauen. Sie sind 1967 geboren in Frankfurt am Main, aber eigentlich sind Sie eher Berliner.
Ja, ich kam mit einem Lebensjahr nach Berlin, deswegen habe ich auch keinen hessischen Einschlag, wofür ich, glaube ich, sehr dankbar sein kann.
Und Sie haben schon als Kind angefangen zu zaubern. Können Sie sich noch an Ihren ersten Trick erinnern, mit dem Sie vermutlich die Verwandtschaft überzeugt haben? Und Sie haben schon als Kind angefangen zu zaubern. Können Sie sich vielleicht noch an Ihren ersten Trick erinnern, mit dem Sie vermutlich die Verwandtschaft überzeugt haben?
Überzeugt würde ich das nicht nennen, eher genervt.
Ach so.
Weil der Anfang ist natürlich so mit schlechten Kartentricks und geht so um, so lange durchzuhalten, auf beiden Seiten, auf Seiten der Zuschauenden und des Zauberers, bis man dann in die Gefilde kommt, wo es dann ein bisschen spannender ist. Und da habe ich Gott sei Dank einen Freund gehabt, dessen Onkel war Profizauberer und der hat uns dann geholfen, über diese Anfängerschwelle hinwegzukommen. Und dann war ich beim Magischen Zirkel und dann habe ich bei den Wettbewerben mitgemacht. Dann wurde ich in Dresden sogar mal deutscher Meister der Zauberei.
Eieiei.
Und das ist alles lange her, aber es bleibt einem so ein Gefühl für die Täuschbarkeit der Menschen. Also als Zauberkünstler ist man ja eigentlich überrascht, wie leicht man Leute in die Irre führen kann. Mit einem Stück Seil, mit einem Kartenspiel. Und wenn heute auch viel das Thema Verschwörungstheorien und Fake News und Desinformationen, auch nicht nur bei Corona, sondern auch beim Impfen und bei vielen anderen Themen, auch bei Klima, eine Rolle spielt, da erinnere ich mich viel an die Psychologie, die ich inhaliert habe als junger Schüler, vor Leuten zu stehen und denen irgendwie das Blaue vom Himmel zu erzählen.
Aber weil die Zauberei am Ende dann doch ein eher unsicheres Geschäft ist, haben Sie dann doch lieber Medizin studiert, habe ich recht?
Ach, das war immer ein Hobby von mir, das habe ich nie irgendwie ernsthaft erwogen, das als Beruf anzusehen. Und als ich dann in der Medizin sah, wie viele Krankheiten man verhindern kann, lange bevor die Menschen sozusagen ins Krankenhaus müssen, dachte ich, Mensch, kann ich denn diese beiden Fähigkeiten, die ich habe, kommunikativ wie heilerisch sozusagen, nicht irgendwie miteinander verbinden? Und so entstand dann mein Bühnenprogramm, mein medizinisches Kabarett, das gab es ja vorher auch nicht in der Form. Und dann ging es auch los mit Fernsehsendungen im Gesundheitssegment und dann den Unterhaltungssendungen. Also es gibt einen Satz von Sören Kierkegaard, der heißt, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was ich selber erlebt habe. Ich habe mich nie gezielt sozusagen auf das beworben, was ich heute tue. Da gab es auch gar keine Planstelle für, sondern so ist das in kreativen Berufen. Man findet sozusagen Wege, sich neu zu erfinden und alle 5 Jahre kommt wieder was um die Ecke und seit 3 Jahren bin ich jetzt eben ganz eng mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit verbunden. Hätte ich vor 10 Jahren auch nicht vorhergesagt.
Aber jetzt mal die Doktorarbeit mit Magna Cum Laude, haben Sie sich verteidigt. Das hätte doch für eine große Medizinerkarriere gereicht, wenn ich nicht irre. Welche Fachrichtung hatten Sie denn im Sinn? Was war denn so das große Ziel?
Mich interessierte immer die seelische Gesundheit. Ich habe auch in der Kinderneurologie und Psychiatrie meine Zeit als Arzt im Praktikum absolviert. Und ich hätte dann natürlich auch bleiben können. Das war gar nicht sagen meine Absicht, das nicht weiterzumachen, sondern dann fiel die Mauer, dann gab es eine Fusion der Charité und der Freien Universität in Berlin. Und so sind manchmal die eigenen biografischen Wege auch ein Stück Zeitgeschichte.
Was haben denn Ihre Eltern gesagt, als Sie sich für die Bühne entschieden haben?
Die dachten natürlich, ach, der Junge tobt sich aus und irgendwann wird er wieder vernünftig. Da warten Sie heute noch drauf.
Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand so offenbart hat, aber irgendwie scheint es für Außenstehende immer erst mal unerklärlich, wenn man hört, der war mal Arzt, jetzt ist er Schauspieler.
Ich bin ja kein Schauspieler, ich spiele ja keine Rolle. Das ist mir wichtig, dass ich, es gibt ja auch Komiker, die eine Rolle schlüpfen, meinetwegen Cindy aus Marzahn, die Ilka Bessin oder andere. Und ich hatte immer das Glück, dass ich mich nicht verstellen musste, weil ich nämlich extrem schlecht bin als Schauspieler. Das habe ich einmal gemacht in einer ZDF-Serie und nie wieder. Da hatte ich irgendwie für die 5 Sätze, die ich sagen sollte, habe ich einen ganzen Drehtag gehabt mit, ich wollte gerade sagen, Luisa Neubauer, aber das war natürlich nicht die Fridays for Future Neubauer, sondern die, wie heißt sie, Christine Neubauer.
Christine, ach so, ja.
Mit der habe ich mal gedreht. Aber da habe ich auch gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding, weil man muss dann die gleichen Handlungen irgendwie 10-mal aus verschiedenen Perspektiven irgendwie gefilmt kriegen. Und das liebe ich am Live-Geschäft oder auch an so einem Gespräch wie jetzt. Da wird ja nichts wiederholt, da muss nichts geschnitten werden, sondern wir quatschen drauf los und es ist hoffentlich spannend genug, dass die Leute dranbleiben. Aber gesagt ist gesagt und fertig.
Wie oft werden Sie eigentlich immer noch nach einer zweiten Meinung gefragt oder werden Ihnen einfach nur die Blutdruckwerte vorgelegt, wo man sagt, von der Straße, gucken Sie da bitte mal drauf?
Ach, neulich hat mal jemand auf der Straße sein Hosenbein hochgekrempelt und gesagt hier, ob ich eine zweite Meinung zu seinen Krampfadern hätte. Das war wirklich einer der skurrilsten Momente seit langem.
Und?
Inzwischen, ich habe gesagt, das ist nicht genau mein Fachgebiet, aber tatsächlich macht mir im Moment viel Sorge, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, oh, ich würde mich nicht impfen lassen. Und dann denke ich, Mensch, die sehen erstmal ganz vernünftig aus. Was ist denn da in der Kommunikation schiefgegangen? Mhm. Weil Impfen ist nun mal ganz klar sinnvoll, es ist solidarisch, es ist sicher. Und deswegen ist es mir auch wichtig zu sagen, dass ich da nicht irgendwie gekauft wurde von der Pharmalobby oder was auch immer die Leute da mir dann unterstellen. Ich verdiene ja daran nichts, aber mir ist einfach ein Anliegen, dass wir schnell aus der Pandemie rauskommen, wenn wir uns alle impfen lassen. Mhm. Und dass jede Wirkung eine Nebenwirkung hat, das ist auch so. Aber der Segen, den die Impfungen darstellen im Verhältnis zu dem Schaden, ist eine völlig andere Dimension als die Schäden, die durch die Krankheit selber kommen. Also auch die viel diskutierten Sinusvenenthrombosen sind viel häufiger, wenn man das echte Virus kriegt, als wenn man geimpft wird. Das heißt, also in dem Moment, wo ich dran bin, her mit dem Zeug, alles ist besser als zu erkranken. Vor allen Dingen auch jüngere Menschen, die denken, ach, mich trifft das nicht oder das überstehe ich locker. Sind ja genau die mit den langen Verläufen, also auch mit dem Long-Covid, dass sie ewig nicht mehr in die Gänge kommen, dass sie sich schwach fühlen, dass sie Aussätze haben im Denken und so weiter. Also ich wünsche das keinem.
Haben Sie eigentlich einen Hausarzt, wo Sie hingehen können? Oder wie macht man das als Arzt? Also es ist ja schon die Berufsehre, dass man sich um viele Dinge selber kümmert, ne?
Ja, ich habe eine Ärztin gegenüber und die macht haben ein das gutes Verhältnis. Und wenn ich mal eine Blutentnahme brauche oder auch eine Grippeschutzimpfung oder was man so hat, dann können wir das auf dem kurzen Dienstweg lösen.
Und wie ist es bei Ihnen mit dem Leidensdruck? Oder sind Sie etwa die Ausnahme von der Regel, so als Mann?
Nee, ich leide auch, wie sich das gehört. Ich habe im Moment so eine schmerzhafte Schulterversteifung, das nennt sich Frozen Shoulder.
Ach Gott, sehr so unangenehm, die 50,
kann ich Ihnen verraten.
Ja, ja.
Und was mich dann echt frustriert, ist natürlich, wenn die Orthopäden sagen, da kann man nichts machen, sowas höre ich ja nicht gerne. Und man weiß auch gar nicht genau, wo es herkommt. Und dann mache ich mich auch schlau im Netz und tone jetzt und mache ein paar physiotherapeutische Übungen und dehne und ruckel. Und ich habe mir jetzt so ein neues Lieblingsgerät von mir, ist gerade ein, das nennt sich, man darf ja keine Werbung machen, aber es ist ein Gerät, was so Massage, sieht ein bisschen aus wie eine Pistole. Das soll die Faszien lockern. Und
ach so, das tut so
wenn
weh.
Wenn wir noch ein bisschen reden, mache ich das zwischendurch.
Okay. Sagen Sie, könnten Sie denn eigentlich rein theoretisch wieder zurück ins Krankenhaus, wenn Sie wollten? Oder war das jetzt alles in allem eine Entscheidung fürs Leben, die Entscheidung für die Bühne?
Nee, ich habe natürlich zu Beginn der Pandemie auch überlegt, ob es irgendwas gibt, was ich sinnvoll tun kann. Aber der Engpass waren nicht die Ärzte, es war und sind die Pflegefachkräfte und vor allen Dingen die Kommunikatoren. Und so gesehen hoffe ich, dass ich mit dem, was ich tatsächlich am besten kann, nämlich auch zu erklären, dass eine Corona-Erkrankung eben keine Grippe ist. Dafür bin ich dann auf die Intensivstation, habe da eine Woche gedreht, ein sehr erfolgreiches Doku gedreht. Mhm. Das ist hoffentlich unterm Strich mehr wert für die Gesundheit von vielen, als wenn ich da mich jetzt irgendwo hinstelle. De facto ist das Ärzterecht tatsächlich mittelalterlich im Sinne von, man hat die Approbation einmal und dann darf man tatsächlich auch ein Leben lang sich Arzt nennen. Und ich denke eher im Gegenteil, sollten ein paar Ärzte die Approbation entzogen bekommen. Vor allen Dingen die, die nachweislich Unsinn in die Welt setzen und eben gefährliche Videos auch verbreiten im Netz und sich da auf ihre Mediziner-Vergangenheit berufen. Das finde ich viel kritischer.
Ihr neues Buch ist quasi auch ein Lockdown-Produkt. Sie hatten viel Zeit und haben Mensch Erde veröffentlicht. Ist am 18.05. rausgekommen. Wir könnten es so schön haben. Es geht also um die großen Themen unserer Zeit in überraschenden Zusammenhängen, wie Sie selbst beschreiben, Klima, Killerviren und Koalas. Wir müssen nicht die Erde retten, sagen Sie, sondern uns. Wie meinen Sie das?
Ja, die Ärzteschaft hat ja lange Zeit Gesundheit immer als was Individuelles betrachtet. Zu sagen, der Patient, der vor mir sitzt, ist das Wichtigste. Das ist nach wie vor auch wichtig, aber mir ist wichtig zu sagen, die größte Gesundheitsgefahr, auf die wir gerade hinsteuern, ist die Klimakrise. Wir hatten schon 2003 eine große Hitzewelle in Europa. Das hat 70.000 Menschen das Leben gekostet. Darüber hat man kaum was gehört in den Medien. Immer wird jeder heiße Sommer sozusagen als der Jahrhundertsommer deklariert, als wäre das die Ausnahme. Das wird aber die Regel. 2018, 2019, 2020, das waren die heißesten Jahre in diesem Jahrzehnt. Auf gut Deutsch, wir leiden unter der Hitze. Sommer ist nichts mehr, worauf man sich freut, sondern plötzlich etwas, was man fürchten muss. Wir haben neue Infektionskrankheiten. Ich rede da nicht von Coronaviren, sondern auch von Westnil-Virus, was in Sachsen aufgetaucht ist. Die tropische asiatische Tigermücke ist plötzlich in Baden-Württemberg zu Hause. Wir haben in den Seen, in den Badeseen, in der Ostsee überall plötzlich Cyanobakterien und Grünalgen und so weiter. Es kippt gerade das, was unsere Lebensgrundlage ist. Wenn man heute in den deutschen Wald spazieren geht, 80% der Bäume sind kaputt. Das ist, man könnte schreien, wenn man sich anfängt, mal mit dem Grad der Naturzerstörung zu beschäftigen. Und ich glaube eben, deswegen ist mein Buch auch so positiv eigentlich benannt, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Wir müssen uns mal darüber unterhalten, dass wir tatsächlich es viel schöner haben könnten und gesünder, wenn wir die Umstellung, die sowieso anstehen, ernst nehmen.
Sie sind also der Meinung, wir schaffen das noch?
Ja, also ich glaube, wir haben lange Zeit die Klimakrise immer als so ein Problem von Eisbären und von Meeresspiegeln definiert. Dabei ist die Erde wunderbar Milliarden Jahre ohne uns Menschen ausgekommen und kann auch gut ohne uns weiterleben. Aber meine Stiftung heißt ja Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil ich sage, die Grundlage von Gesundheit ist nicht Medikament, Operation und Krankenhaus, sondern die Grundlage von Gesundheit ist, was zu atmen, was zu trinken und was zu essen und erträgliche Außentemperaturen. Und da sind wir viel biologischer, viel sozusagen stärker einem Säugetier als einem Geistwesen, wie die Menschen immer dachten, näher. Und wir können uns ja zum Beispiel auch nicht durch Geld eine eigene Außentemperatur kaufen. Man kann sich eine Klimaanlage kaufen, aber wenn man auf die Straße will, dann ist doch klar, dass uns das alle betrifft. Und einem Virus ist es egal, welchen Pass man hat, und das Virus überschreitet Grenzen und genauso überschreitet auch ein CO2-Molekül Grenzen. Also das ist mir wichtig, dass man versteht, das ist ein Thema, was viel, viel größer ist, als die meisten Menschen es bisher auf dem Schirm haben. Und ich mache da auch keinem einen Vorwurf. Ich hatte es vor 3 Jahren auch nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, wo ich die Fakten zusammengeschrieben habe in dem Buch, wünsche ich mir, dass das ganz viele Leute lesen und verstehen, das Thema ist echt, es ist menschengemacht und wir könnten was ändern.
Ich habe noch einige schöne Passagen gefunden, über die ich mit Ihnen reden möchte. Zum Beispiel, irgendwann raucht einem der Kopf, Überforderung gehört im 21. Jahrhundert einfach dazu. Warum haben Sie das so zusammengefasst?
Naja, das haben viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich auch allein so mit Corona erlebt. Man hängt die ganze Zeit an irgendwelchen Nachrichtenkanälen, hier und da und dort. Und man sieht plötzlich vor lauter Details den Wald nicht mehr, sozusagen das große Bild. Und das große Bild heißt, dass diese Pandemie nicht durch Zufall kam, sondern das war eine Katastrophe mit Ansage. Wir hatten HIV, wir hatten Ebola, wir hatten SARS, MERS und Schweinegrippe und so weiter und so fort. Das waren alles Viren, die vom Tierreich auf den Menschen übertragen wurden. Und das ist genauso bei Corona passiert. Warum passiert das? Weil wir die Wildtiere jagen, weil wir sie krank machen, weil wir sie dann noch weltweit handeln, blutig über die Märkte schleifen und mit lauter anderen Arten in Kontakt bringen, mit denen sie in der Natur nie zu tun gehabt hätten. Das ist pervers, das muss man einfach so gnadenlos sagen. Es ist ein Schwarzmarkt, der in seiner Größenordnung neben Waffen und Drogen wirklich diese Welt beherrscht. Und wir alle zahlen einen unglaublichen Preis dafür. Und das sind so Dinge, wo ich mir an den Kopf fasse, warum man jetzt auch nach über 15 Monaten Corona-Kommunikation so wenig darüber hört, dass diese Pandemie hätte verhindert werden können, indem wir zum Beispiel den Wildtierhandel unterbrechen. Und so versuche ich auch in solchen Situationen, die sich keiner gewünscht hat, die Nachrichten rauszufiltern, die wichtig sind, die in die Öffentlichkeit gehören und die auch zeigen, wir können was ändern, wenn wir wollen.
Sie haben in Ihrem neuen Buch eine Frage oder vielleicht war es auch eine Feststellung in den Raum geworfen, indem Sie da sagen oder fragen, haben wir ernsthaft geglaubt, dass alles immer nach unseren Vorstellungen weitergehen würde, so wie uns das als Menschen am besten passt? Kommt jetzt danach ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen?
Ich kenne das auch, dieses Gefühl, Mensch, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja. Also beispielsweise hatte ich ja auch Tickets für die Tour verkauft und natürlich war es immer die letzten 20 Jahre, die ich auf die Bühne gehe, ich habe keine einzige Vorstellung, ist ausgefallen. Also das hat immer irgendwie geklappt und plötzlich ein ganzes Jahr lang tote Hose. Das hat die Branche, das habe ich noch nie erlebt. Und gleichzeitig muss man immer sagen, wir sind ja jetzt hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Und der erste Schritt in einer Krise ist akzeptieren, dass man in der Krise ist. Und wenn man das nicht tut, dann kommt man Teufelsküche. Das sieht man in Brasilien, die so einen bekloppten Präsidenten haben, der erstens den Regenwald, das Beatmungsgerät von uns allen, weiter abholzen lässt für Fleischexporte und der auch so tut, als wäre Corona keine Realität. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man wieder appelliert an die Menschen zum Großteil auch nach wie vor vernünftig verhalten. Also wir berichten ja in den Medien unglaublich viel über die Spinner. Und die allermeisten, auch die meisten, die jetzt zuhören, die tun schon das, was sie können. Und denen muss man erstmal vernünftig erklären, warum jetzt gerade eine besondere Zeit ist. Und dass wir eben keinen Anspruch auf Gesundheit haben und auch keinen Anspruch auf Virenfreiheit. Die Viren waren vor uns da und die Bakterien, die werden uns auch überdauern. Und deswegen ist die viel spannendere Frage, wie leben wir so, dass wir die Gefahren für Mensch, Leib und auch für die nächsten Generationen nicht immer weiter steigen lassen.
Und viele sagen ja, dass sie ihr altes Leben zurückhaben wollen. Wird das denn passieren?
Nee. Also, und das kann ich auch letzten Endes keinem wünschen, weil das alte Leben in Anführungsstrichen war ja auch schon krank. Also wir haben ein Riesenproblem mit Treibhausgasen. Die Erde überhitzt sich dadurch, dass wir ständig fossile Brennstoffe verbrennen. Und wer sein altes Leben zurückhaben will, sollte mal kurz überlegen, wie schön wir plötzlich neue Dinge erlebt haben in dem ersten Lockdown. Plötzlich konnte man mit dem Fahrrad durch die Innenstädte fahren, ohne dass LKWs einen dabei umgenietet haben. Ist es ein Verlust an Lebensqualität oder ein Gewinn? Wir haben plötzlich gemerkt, dass man nicht ständig durch die Gegend chatten muss, sondern sich manchmal auch digital treffen kann. Ist das ein Gewinn oder ein Verlust? Wir haben plötzlich darüber nachgedacht, wie Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind. Wenn man daran was ändern würde, für die Tiere, für die Menschen, die arbeiten und für die Menschen, die das Ganze essen, das ist kein Verzicht, sondern ein Gewinn. Und wenn man da auf was verzichtet, ist das auf Corona-Infekte, auf Herzinfarkte und Schlaganfälle. Da verzichte ich gerne drauf. Also wir können nicht zurück, wir können nach vorne. Und wir haben nur noch wenig Jahre, überhaupt diesen Planeten für Menschen bewohnbar zu halten. Und das ist das dringlichste Problem, um das wir uns kümmern müssen. Ich sage nicht Panik, aber ich sage Priorität.
Und was tun Sie persönlich für den Klimaschutz, wenn ich fragen darf?
Das Wichtigste, was wir alle tun können, ist darüber reden, das, was wir gerade machen. Dass wir politische Mehrheiten bekommen, die dieses Thema rausholen aus einer Nische in die Mitte der Gesellschaft. Das Zweite, was jeder tun kann, ist weniger Fleisch essen, das mache ich auch. Das Dritte ist, auf Fliegen innerdeutsch zu verzichten. Und das tue ich auch. Also ich habe früher relativ gedankenlos auch Strecken innerdeutsch geflogen. Aber das mache ich längst nicht mehr. Ich habe eine Bahncard, ich fahre entspannt mit dem Zug, ich kann da schreiben, ich kann da dösen, ohne dass jemand umkommt, als wenn ich im Gegensatz zu selber ein Auto steuern. Also die großen Hebel, die man selber hat, ist weniger verheizen zu Hause, weniger Fleisch, weniger fliegen. Aber der allergrößte Hebel ist, politischer zu denken. Und das hat sich wirklich bei mir verändert die letzten 3 Jahre. Und so endet mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, zum einen mit einem Traum, wie ich mir das Leben im Jahr 2050 vorstelle. Und zum zweiten auch mit einer Challenge, wo jeder, der das gelesen hat, sich auch fragen kann, was ist mein Part? Wo könnte ich jemanden bewegen, der etwas ändern kann? Denn jeder Mensch ist mit jedem anderen Menschen über 6 Ecken auf der ganzen Welt verbunden. Und wenn wir ein Gefühl dafür kriegen, wie verbunden wir eigentlich sind, dann können wir echt was ändern.
Herr von Hirschhausen, Sie sind Unterzeichner von Scientists for Future, Mitglied der Allianz Klimawandel und Gesundheit und Gründer von Doctors for Future. Also Klimaschutz, Klimawandel, dieses Thema birgt ja wirklich ein enorm hohes Streitpotenzial. Da gibt es viel Schwarz und viel Weiß. Wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder den Eindruck gewonnen, dass wir das Streiten förmlich verlernt haben. Egal ob Flüchtlinge, Corona oder Klimakrise, wie schaffen wir es denn wieder so zu streiten, dass am Ende wirkliche Kompromisse entstehen, also die uns auch wirklich vorwärts bringen? Haben Sie da eine Idee?
Ja, viele. Die habe ich sogar aufgeschrieben. In dem Buch gibt es ein richtig dickes Kapitel nur über Kommunikation. Weil das natürlich ein Riss ist durch die Gesellschaft, durch viele Familien. Viele, die das jetzt hören, werden denken, Mensch, ich habe auch so einen komischen Onkel, der immer sagt, ach, früher war es auch schon mal warm, pappalapapp, das ist alles Hysterie. Und dann habe ich eben aufgeschrieben, was sind denn die Kernargumente, mit denen man auch skeptische Leute überzeugen kann. Mhm. Und deswegen braucht es viel mehr, sagen auch Ärzte, die in der Öffentlichkeit sagen, dass das Problem echt ist, weil die Politik hat viel Vertrauen verloren, die Medien haben auch viel Vertrauen verloren. Wer hat aber noch wirklich bis heute ein hohes Maß an Vertrauen in der Bevölkerung? Das sind die Pflegefachkräfte, das sind die Sanitäter, das sind die Ärzte, das sind die Berufe, die nah dran sind am Leben. Und denen hört man zu und denen vertraut man. Deswegen ist es wichtig, dass sie sagen, das Problem ist da, wir sehen das, wir haben in den Sommern viele alte Menschen, die mit dieser Hitze überhaupt nicht mehr klarkommen. Wir haben viele chronisch Kranke, wir haben neue Infektionskranken und. Und wenn man das einmal erklärt, dann zerfallen viele von diesen Skeptiker-Argumenten, ach ja, sollen wir erstmal die Chinesen anfangen oder so, die fallen dann in sich zusammen. Weil natürlich stößt China im Moment viele Treibhausgase aus. Aber wir haben angefangen in Deutschland. Wir waren die Ersten mit der Industrialisierung mit England und Amerika zusammen. Ganz viel von dem Dreck da oben, der kommt von uns. Und jetzt mit Finger auf andere zu zeigen, ist nur dann legitim, wenn man selber seine Hausaufgaben gemacht hat. Wir haben die Solarzellen miterfunden. Die sind inzwischen billiger als alle anderen Formen von Energie. Und wir subventionieren immer noch Braunkohle. Das ist ein Verbrechen, das muss man so klar benennen. Und deswegen werde ich auch immer politischer, je länger ich sozusagen diesem Treiben zugucke, weil ich denke, so doof kann man auch nicht sein.
Schaffen Sie es denn wirklich immer konstruktiv zu streiten oder platzt Ihnen doch gelegentlich manchmal die Hutschnur?
Also beim Thema Kohle platzt mir die Hutschnur, dass wir irgendwie eine Industrie, die sowieso von gestern ist, noch bis 2038 weiter mit Milliarden Steuergeldern pampern, verstehe ich überhaupt nicht. Und da gibt es auch keine Entschuldigung für mich für. Was ich schon verstehe, ist, dass wir die Städte nicht von heute auf morgen so umbauen können. Aber mal ganz konkretes Beispiel. Was ist mit Altenheimen? Die wurden zum Großteil gebaut in der Zeit, wo weder eine Klimaanlage vorgesehen war, noch irgendwie eine Verschattung oder eine Grünfläche auf dem Dach oder irgendwas, was die Dinger kühlen kann. Das wird einfach unerträglich heiß im Sommer. Und das ist eine Riesenaufgabe, die vor uns ist. Auch Schulen, ja. Ich kann doch keinen klaren Gedanken fassen, wenn es über 30 oder 35 Grad im Innenraum ist. Das ist aber ganz schnell. Und dann sagen wir, ja, durchlüften, dann machst du das Fenster auf, dann kommt dreckige Luft rein. Die Grundlage von menschlicher Gesundheit geht los bei Luftverschmutzung. Und Kohle macht die Luft dreckig, Verbrennermotoren machen die Luft dreckig. Und diese Zusammenhänge kann man ganz einfach runterbrechen auf die Gesundheitsfolgen. Und dann plötzlich diskutiert man anders. Dann ist kein technisches Problem mehr die Energiewende, sondern gesundheitlich ist. Und da hoffe ich mit meinem Buch wirklich die Diskussion mal auf die wirklich relevanten Dinge runterzubrechen. Und hoffentlich verstehen das möglichst viele Menschen.
Mittlerweile haben Sie 2 Stiftungen. Über die eine, Gesunde Erde, gesunde Menschen, haben wir gerade schon gesprochen. Und dann gibt es ja noch die andere und die ältere, Humor hilft heilen. Wie können Sie denn im Moment gerade arbeiten?
Humor hilft heilen hat Wege gefunden. Das ging mal los mit den Clowns im Krankenhaus. Wir machen inzwischen ganz, ganz viel Fortbildung für Pflegefachkräfte. Das ist super wichtig. Wir bringen in Seminaren denen das bei, was die positive Psychologie weiß über Achtsamkeit, über Resilienz, über das, was sozusagen der Seele gut tut und vor allen Dingen, was sie schützt in Stressphasen.
Also Resilienz ist psychische Widerstandskraft, ne?
Ja, Resilienz ist das, was man sozusagen die Steh-auf-Qualität nennt, dass man in Krisen zusammenrückt und stärker wird und nicht zerbricht. Und das, was die Pflegefachkräfte gerade aushalten müssen, ist enorm. Und deswegen ist das, was Humor auf Teilen mal vor 12 Jahren angefangen hat, ja lange Zeit belächelt worden. Aber jetzt wissen viele, dass es wirklich wichtig ist, diese seelische Gesundheit auch in dem Kontext vom Krankenhaus hochzuhalten. Ich gebe mal ein Beispiel.
Ja.
Natürlich ist durch die Hygienebedingungen viel von diesen menschlichen Begegnungen schwieriger geworden. Aber die Trainer und die Clowns von Humor hilft heilen haben sehr kreative Wege gefunden, trotzdem Kontakt aufzunehmen. Und das ist ja auch ihr Kern. Das sind sozusagen die Begegnungsspezialisten.
Und stehen Sie denn da auch manchmal an vorderster Front oder überlassen Sie das den anderen?
Nein, ich habe mein Aha-Erlebnis gehabt, als ich eine Zaubershow gemacht habe vor vielen Jahren in der Kinderpsychiatrie und ein Junge war davon so angesteckt sozusagen von der positiven Stimmung in der Gruppe, dass er seine Störung vergaß. Der hatte über Jahre nicht gesprochen, nicht über Jahre, über Monate hatte er nicht gesprochen und fing dann wieder an zu reden. Und das war so mein Aha-Erlebnis, wie heilsam Verzauberung, Musik, Clownerie und vor allen Dingen positive Gemeinschaftserlebnisse sind. Und so gesehen stehe ich weiter hinter der Idee von Humor auf Teilen. Das ist aber jetzt eine eigenständige Organisation, die bundesweit tätig ist und zum Beispiel auch jetzt Apps entwickelt für Pflegefachkräfte, für die Pflegeschulen, dass möglichst viele, die diesen Beruf ergreifen, auch gewappneter in die Situation gehen. Aber mein Hauptaugenmerk ist inzwischen die Klimakrise.
Und apropos Humor hilft, Sie haben auch Ihre Frau in einem Seminar über Humor kennengelernt. Was für eine schöne Geschichte, wenn sie stimmt.
Ja, die stimmt. Echt? Sie ist selber Coach und Trainerin und hat sich da weitergebildet und ich auch. Und da sind wir uns begegnet und das ist jetzt auch schon lange her, aber ja, ein wunderbarer Zufall.
Ja, und wann ist Ihnen zum ersten Mal klar geworden, dass das eigentlich die beste Basis ist, die man auf Dauer haben kann?
Ach, das habe ich natürlich relativ früh schon auf der Bühne gesagt. Frauen sagen immer, sie wollen einen Mann mit Humor und die Männer sagen, ich will eine Frau mit Humor, aber das sind 2 verschiedene Dinge.
Warum?
Weil die Frau will einen, der sie zum Lachen bringt und der Mann will eine Frau, die über seine Witze lacht. Das sind 2 verschiedene Facetten der gleichen Medaille. Aber natürlich hat man sehr viel Glück im Leben, wenn man über dieselben Sachen auch lachen kann.
Ja. Und wie ist das bei Ihnen? Also Sie bringen Ihre Frau zum Lachen und Ihre Frau lacht über Ihre Witze. Passt das?
Ja, natürlich, wie in jeder längeren Beziehung, gibt es dann auch die Streitmomente, was dann natürlich auch unfreiwillig komisch ist, weil sie ist auch Mediatorin, also sie ist Konfliktforscherin und berät viele Firmen und Teams, wie die sozusagen ihre Konflikte besser lösen können. Und ich habe ja auch viel über Glück geschrieben. Und dann zanken wir uns manchmal an und sie sagt, du willst Glücksforscher sein und du willst Mediatorin sein. Aber toi, 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 finden wir immer wieder gut zusammen.
Sie haben mal gesagt, der beste Weg, um sich wirklich kennenzulernen, ist gemeinsam in einem Stau zu stehen. Haben Sie das auch schon hinter sich?
Ja, na klar. Wir haben uns tatsächlich dann auch beim Kennenlernen mal zu einem kleinen Urlaub entschieden. Und das ist alles aus der Praxis bestätigt. Also die Leute gehen ja gerne irgendwie schick essen, wenn sie sich kennenlernen wollen. Aber da lernt man ja nur die nette Seite vom Gegenüber kennen. Aber ich denke, wenn man einmal ein paar Stunden im Stau gestanden hat gemeinsam, dann weiß man, was man kriegt.
Was haben Sie bei Ihrer Frau festgestellt, was Sie sonst nie erfahren hätten, als Sie damals im Stau standen?
Ach, sie ist da beherrschter als ich. Also ich kann da eher aggressiv werden und deswegen ist es auch besser, wenn sie fährt.
Das heißt, Sie haben eine kurze Zündschnur. Habe ich das richtig übersetzt?
Nee, aber ich finde Autofahren grundsätzlich gar nicht so wahnsinnig erstrebenswerten Zustand. Ich hatte auch mal einen Autounfall als Beifahrer. Das ist viele Jahre her, das war so Glatteis. Und seitdem habe ich auch einfach sehr viel klarer auf dem Schirm, dass das immer ziemlich gefährlich ist, mit dem Auto unterwegs zu sein. Und so gesehen freue ich mich, wenn wir auch eine Verkehrswende haben, weil ich zum Beispiel viel lieber mit dem Rad fahre, und Radfahren in Städten ist oft nur gefährlich durch die Autos, vor allem durch die LKWs.
Also Sie sind kein guter Beifahrer?
Nee.
Okay.
Das kann man so sagen.
Kurze Fragen, kurze Antwort. Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Das Gute an Ihnen ist?
Das Gute an mir, dass ich vielleicht mehr Seiten an einer Sache sehe. Also es gibt ja immer eine Seite, die sieht der eine, und eine Seite sehe ich. Und dann sehe ich noch eine Seite, die wir vielleicht beide nicht sehen. Und das ist die humorvolle.
Was ist nicht so prickelnd an Ihnen?
Ich nehme immer viel mehr vor für einen Tag, als ich schaffen kann. Und das stresst viele Leute um mich herum.
Ihr coolstes Hotelzimmererlebnis?
Ach doch, das weiß ich. Da wurde ich, mal mehr oder minder aus Versehen, weil das Hotel ausgebucht war, in die Präsidentensuite in Berlin verlagert. Und da stand ein Flügel. Und ich bin ja auf Tour mit einem Pianisten unterwegs. Und dann haben wir tatsächlich da ein kleines Konzert nur für uns beide gemacht. Das war sehr, sehr außergewöhnlich, habe ich mir gemerkt.
Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten?
Sie sind eine Hämorrhoide im Arsch der Systemmedien. Und da hört man schon an der Wortwahl, aus welcher Ecke das kam.
Bio oder konventionell?
Auf alle Fälle Bio. Und Bio ist nicht teuer, konventionell ist viel zu billig.
Joggen oder Sit-Ups?
Gibt's noch was Drittes?
Nein. Tattoos oder Piercing?
Mir ist natürlich bewusst, dass... Das brauche ich beides nicht.
Okay.
Nein, aber Sit-Ups und Joggen, man braucht Ausdauer, man braucht Kraft und man braucht jeden Tag eine Überwindung des inneren Schweinehundes, sicher auch.
Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Joghurt, weil der Mensch auch aus Bakterien besteht und das ist nachweislich ziemlich gut für das, was da in uns leben will. Ansonsten versuche ich tatsächlich Milchprodukte und tierische Produkte zu reduzieren.
Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
Für Bücher, die ich dann nicht lese.
In welcher Beziehung sind Sie ein Spießer?
Dass man den Dreck, den man gemacht hat, auch wegmachen sollte. Und das gilt vor allen Dingen für Kohlekraftwerke, das gilt für Atommüll, das gilt für auch den Dreck, den wir der nächsten Generation aufhalsen.
In wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen? So ein Schwarm.
Ach, Christiane Paul, die Schauspielerin. Die ist ja auch Ärztin und... Die fand ich immer cool und die gibt's ja immer noch.
Ja. Welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen?
Ach, Poster war es nicht so, aber ich fand so Liedermacher immer super. Also Reinhard May zum Beispiel, und den habe ich auch einmal getroffen. Und das waren so Idole meiner Jugend, und Über den Wolken ist immer noch ein großartiger Song.
Aber die Version von Reinhard May, ne?
Ja, welche hören Sie?
Oh, die andere ist auch nicht schlecht, von Dieter Thomas Kuhn. Die ist tanzbarer.
Ja, der ist auch nett.
Ne?
Ja.
Ihre erste große Liebe hieß?
Hette. Also von Abkürzung von Henriette.
Ah, okay. Ihr erster Kuss war wo?
Im Gebüsch.
Ihr erstes Auto war ein?
Ich habe, bis ich Mitte 30 war, überhaupt kein Auto besessen. Das war vielleicht ein bisschen untypisch, aber klar, ich bin das Auto meiner Eltern gefahren. Das war ein VW-Golf, ganz normal.
Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren?
Ja, jetzt.
Ja, wie lange ist das?
Wir sind jetzt, glaube ich, 15 Jahre zusammen.
Mhm. Respekt. Und das schönste Kompliment, das Ihnen je eine Frau gemacht hat, Herr von Hirschhausen?
Mit mir zusammen zu bleiben.
Ach, das haben Sie schön gesagt.
Es gibt den schönen Witz, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt, indem ich Sie geheiratet habe, hat mir Helmut Karasek immer erklärt.
Herr von Hirschhausen, was steht denn als nächstes auf Ihrer ganz persönlichen To-Do-Liste?
Mich dann alle Ratschläge halten, die ich selber erteile.
Das klingt sehr groß, ja. Dem ist auch nichts hinzuzufügen.
Und jetzt möchte ich aber tatsächlich
es ist viel.
Habe ich natürlich, wie viele andere auch, in der Corona-Zeit mich weniger bewegt und mehr gegessen.
Haben Sie zugenommen?
Und ich will wieder ein bisschen fitter werden, ja.
Wie viel haben Sie denn zugenommen?
Ich gehe nicht mehr auf die Waage, aber ich weiß ja, wie ich loswerden kann mit dem Intervallfasten. Und ich Essenspausen sind sehr gesund für einen selber und natürlich auch für die Umgebung, weil wir schmeißen grob ein Drittel aller Lebensmittel weg in Deutschland. Und das ist ein echter Skandal. Und so gesehen will ich kochen lernen und das kann ich überhaupt nicht. Und ich will einen besseren Umgang mit Lebensmitteln haben. Bisschen weniger Süßes und mehr Pflanzen.
War schön, mit Ihnen zu quatschen am Sonntag, Vormittag.
Ja, ganz meinerseits.
Ich habe viel gelernt.
Die Zeit verging wie im Fluge.
Oder finde ich auch. Ich danke Ihnen vielmals. Schönen Sonntag noch. Was machen Sie noch Schönes heute?
Ich mache tatsächlich noch Videos für meine Social-Media-Kanäle.
Ja.
Weil das inzwischen, das war zwar kein Vollzeitjob, aber die Leute sind doch neugierig, wie es so weitergeht. Und das ist ja ein interessanter Kanal. Ich werde dann auch gleich auf unser Gespräch hinweisen.
Wunderbar, das freut mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal. Eckart von Hirschhausen, machen Sie es gut und schönen Sonntag noch. Tschüss.
Tschüss.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAW.